Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, der letzten Podcast-Folge für 2024. Ich sitze hier in meinem Büro, denn heute gibt es eine Folge Wald aktuell. Draußen wird es langsam dunkel. Meine schönen Schreibtischlampen, das sind so zwei, so ein bisschen Vintage-mäßig. Die eine ist tatsächlich von, ich glaube, 1920. Strahlt so ein warmes Licht aus. Ja, ist richtig gemütlich. Guck draußen in den Winterwald. Bei mir sieht man ja aus dem Fenster, wenn ich rausgucke, kein Haus, kein Licht, kein gar nichts. Also ist echt schön. Und jetzt sitze ich hier an meinem schönen Schreibtisch und wir sprechen mal ein bisschen zum Jahresabschluss. Und zwar nicht den politischen oder was für uns Menschen alles so passiert ist. Das werde ich in der ersten Folge des neuen Jahres machen, einen Jahresrückblick mit meinem Freund Professor Pierre Ibisch. Den Biologen, den kennt ihr vielleicht schon vom letzten Jahr von der Folge. Wir sprechen mal über Weihnachten in der Natur. Als erstes zumindest. Ja, und das ist aktuell, logischerweise, ne, weil jetzt Weihnachten ist. Und was hat das denn in der Natur für ein Pendant? Ganz klar, das liegt ja nicht zufällig da, wo es liegt, nämlich zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende. Wintersonnenwende heißt kürzester Tag im Jahr, je nachdem, wie die Erde gerade rumgeflogen ist, 21. oder 22. Dezember. Und das sind die kürzesten Tage, also wenigstes Tageslicht, längste Nacht. Und dann geht es wieder bergauf. Und das haben die Leute logischerweise früher gefeiert, weil kurze Tage, kalte Jahreszeit ist gefährliche Jahreszeit. Nicht nur für Tiere und für Pflanzen, ne, da gilt's, da kommt's drauf an, mit seinen Reserven über den langen Winter zu kommen, sondern natürlich für die Menschen auch. Also damals war das alles im Gleichklang Mensch und Natur in Bezug auf die Jahreszeiten. Und Tiere freuen sich auch über den 21. Dezember. Und das merken die auch. Bei den Bienen zum Beispiel fängt dann eigentlich das Bienenjahr an. Also da, die Bienen sitzen ja in so einer Traube, die zittern sich da warm. Dafür brauchen sie den ganzen Honig, den sie eingetragen haben über den Sommer, ne, und verbrennen den, indem sie ordentlich ja, mit ihren Muskeln zittern, Wärme erzeugen. Und dann fängt das Volk schon wieder an zu brüten, das heißt zu wachsen. Also bei den Bienen startet das Jahr wirklich mit so plus minus der Wintersonnenwende. Aber für viele andere eben auch, zum Beispiel für die Rehe. Die Rehe haben nach der Paarungszeit im Sommer die weiblichen Rehe eine Keimruhe eingelegt. Das heißt, der Embryo hat sich nicht weiterentwickelt. Und das geht jetzt weiter, damit die Kitze passend im Mai kommen und eben nicht zu früh. Ne, sonst, wenn die sich durchentwickelt hätten, dann würden die halt mitten im Winter kommen. Das ist ganz schlecht für die Rehmütter. Da können sie kaum Milch produzieren. Es gibt ja kaum was zu fressen. Also warten sie die Wintersonnenwende ab und geben dann Gas mit ihrem Embryo. Der entwickelt sich dann jetzt munter weiter zu einem Kitz bis Anfang Mai. Das ist zum Beispiel schon mal schön. Also das Jahr in der Natur startet, und das machen übrigens nicht alle Pause, zum Beispiel der Efeu, ne, der entwickelt seine Früchte, die reifen über den Winter, ja, also der hält ja auch sein grünes Laub, ne, seht auch schön. Übrigens nochmal ein schöner Hinweis dafür, dass der Laubfall bei den Laubbäumen nicht deswegen ist, weil sie sonst verdursten würden im Winter, wenn der Boden friert und sie würden zu viel verdunsten. Der Efeu hat ja dasselbe Problem. Also das können Pflanzen ganz hervorragend regeln. Nee, das geht um Schneelasten, Stürme und so weiter. Damit hat Efeu ja kein Problem. Der ringelt sich um irgendeinen Stamm und ist da safe. Und produziert eben über den Winter weiter seine Früchte. Für die Vögel ganz toll. Es gibt übrigens noch so einen Winterproduzierer, der so ein bisschen heimlicher ist. Das ist die Haselnuss. Die hat zwar das Laub fallen lassen, aber die blüht im Winter. In sehr warmen, milden Wintern, teilweise schon Ende Dezember. Ursprünglich eigentlich eher so Richtung Februar, aber oft auch schon im Januar. Also Januar ist bei uns mittlerweile gang und gäbe, selbst hier in den Höhenlagen der Eifel. Und weil zu dieser Zeit keine Insekten fliegen, deswegen müssen die Windbestäubung wählen, logischerweise. Ne? Kann man dann nicht schön blühen. Naja, also schön ist ja relativ. Bei der Hasel, das sind ja diese männlichen Blüten, die sind so länglich, ne, wie so Katzenschwänze. Und die weiblichen Blüten, das sind wie kleine Knospen, wo so kleine rote Fingerchen rauskommen, wie so eine kleine mini-rote Krake. Und die könnt ihr, je nachdem wie mild das bei euch ist, vielleicht sogar jetzt schon sehen. Also die Hasel, die macht eigentlich keine Pause. Ne? Also blühen ist ja nur wirklich nicht Pause, blühen ist vermehren. Es gibt so ein bisschen Pflanzen, die zwar so heißen, aber nicht so blühen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich sage mal direkt, was es ist. Christrose oder Schneerose. Die blühen, die kriegt man so überall Blühen zu kaufen. Logisch, weil es Zuchtsorten sind und die irgendwo aus dem Gartencenter kommen. Also in der Natur würden diese Pflanzen erst im Februar blühen. Genau übrigens wie Winterlinge. Also schöne kleine gelbblühende Pflanze, die blüht erst so im Februar. Warum erst im Februar? Weil dann die ersten Bienen zu so Reinigungsflügen rausfliegen an schönen warmen Tagen und das Blütenmachen halt nur Sinn, wenn da Insekten vorbeikommen zur Bestäubung. Das ist so für viele Insekten der erste süße Trank im Frühjahr. Aber wenn man noch früher blüht, dann sind die Insekten halt alle noch irgendwo in ihrer Winterruhe. Und das macht gar keinen Sinn. Also noch früher können eigentlich nur windbestäubende Pflanzen blühen. Also die Christrose, die dann so schön zu Weihnachten blüht. Ich glaube, wir haben auch einen in irgendeinem Blumenkübel hier. Also die jetzt blüht, aber das ist halt mal wieder der Mensch, ne, der die Pflanzen da ausgetrickst hat. Ich bekenne mich schuldig, dass wir sowas auch im Garten haben. Es ist halt schön, wenn da noch irgendwas blüht. Wir nähern uns mal Silvester. Und zwar den Silvesterfeuerwerk. Ja, das ist für die Natur nicht so schön. Warum ist ein Silvesterfeuerwerk stressig? Jetzt kann man sagen, ja, ist doch logisch, das macht Krach. Ja, aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt. Man weiß, dass zum Beispiel Hirsche auf Truppenübungsplätzen während des Panzerschießbetriebs relativ ruhig sind. Und das knallt ja noch ganz anders als eine Silvesterrakete. Für die Tiere ist die Frage, verbinden sie mit Knallen Gefahr? Ne, kennen sie das? Also Haustiere kennen das ja auch nicht. Da knallt es ja wirklich nur einmal im Jahr an Silvester, aber auf dem Truppenübungsplatz knallt es andauernd. Diese Schüsse gelten aber nicht den Tieren, also können sie verknüpfen. Krach heißt nicht unbedingt Gefahr, ne, diese Böller sozusagen. Und dann können die ganz entspannt rumlaufen. In der freien Landschaft sieht das anders aus. Da sind unsere Wildtiere auch an das Knalle gewöhnt, nämlich von jagenden Menschen. Und wenn die schießen, dann gilt das den Tieren. Also haben die vor Gewehrschüssen Angst. Und jetzt kommen wir zu Silvester. Das hört sich ja nun wirklich an wie Gewehrschüsse. Und zwar wie ganz viele auf einmal. Das ist extrem stressig für Wildtiere. Und wir wissen das auch, dass Vögel zum Beispiel dann nachts auffliegen und in Stromleitungen oder sonst wohin donnern, sich schwer verletzen können oder sterben. Also das ist halt für Wildtiere ist es wirklich extrem stressig, weil wir Menschen auf der Jagd sind mit Gewehren. Ich bin mir sicher, das ist ein wesentlicher Faktor, vielleicht nicht der einzige. Ne, da kommen auch die ganzen Leuchterscheinungen dazu, das gibt's ja normalerweise gar nicht. Ja, wobei Wintergewitter habe ich auch schon erlebt. Ne, da blitzt es auch, also diese Leuchterscheinungen müssten die Tiere eigentlich kennen. Das kommt wirklich sehr selten vor. Aber das Gekrache, das verwechseln sicher mal mindestens die Tiere, auf die geschossen wird. Wildschweine ja zum Beispiel rund um die Uhr, das ganze Jahr müssen die damit leben. Für die ist das sicher extrem stressig. So, lange Rede, kurzer Sinn, was kann man machen? Reduzieren. Ne? Also ich selber, wir machen es gar nicht. Aber wenn man das machen mag, vielleicht nicht so viel, vielleicht nicht so laute Sachen, ne, sondern eher so Goldregen und so ein Kram. Ich glaube, weiß gar nicht, es gibt auch Silvesterraketen, die nicht so laut sind, die einfach nur so plopp machen und dann einen schönen Sternregen. Also wenn ihr unbedingt ein Feuerwerk abbrennen wollt, guckt doch mal, dass ihr nicht so die ganz lauten Sachen nehmt. Da tut ihr den Tieren wirklich einen Riesengefallen. Die haben es ja schon schwer genug. Und damit kommen wir nochmal zu eurer Lesepost. Jetzt zum Jahresausklang sind wir, ich habe ja beim, ich weiß gar nicht, was das vorletzte Mal, mal kräftig aufgeräumt mit dem Postfach und eine sehr, sehr lange Folge gemacht. Jetzt gibt's natürlich nicht mehr so viel, weil ich einigermaßen bei bin. Was heißt einigermaßen? Ich bin ziemlich bei. Und dann schauen wir mal, was ihr so auf dem Herzen hattet. Die erste Frage kommt von Matthias aus Baden-Württemberg, beziehungsweise Anregungen. Da ging es um die Bundeswaldinventur. Matthias, du teilst meinen Optimismus nicht, dass das was anstößt, weil zum Beispiel, du schreibst, dass der Landwirtschaftsminister aus Baden-Württemberg zur Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald sagt, wörtlich, ich kämpfe um jeden Meter Wirtschaftswald. Dieser ist wichtig und hat eine größere Klimaschutzwirkung als ein Nationalpark. Da muss man sagen, da hat offenbar ein Landwirtschaftsminister überhaupt keine Ahnung, wovon er spricht und plappert die Werbesprüche der Forstwirtschaft nach. Also natürlich hat ein natürlicher Wald in unseren Breiten eine wesentlich bessere Klimaschutzwirkung als Plantagen, die ja gerade großflächig zusammenbrechen. Und du regst an, einen stärkeren Austausch, eine Plattform, die haben wir übrigens, gibt eine Plattform wald-lernen.de. Da gibt es ein Forum, weil du ja auch Austausch über Foren anregst. Ja, das hat die Waldakademie gemacht, sehr aufwendig. Du kannst ja mal reinschauen, wie du dich da austauschen kannst. Das ist, ja, du schreibst schon, ist mühsam, muss moderiert werden und so weiter. Ja, genau. Aber das haben wir schon gemacht. Du kannst ja mal schauen, ob das für dich in Frage kommt. Und dann hast du noch ein Foto mitgeschickt von einer Buche, sowas habe ich auch noch nicht gesehen, die ist an ganz vielen Stellen wie so schwarz aufgeplatzt und hat so kratertrichterförmige Wülste gebildet und auch Beulen und Knubbel. Ich weiß nicht, was es ist. Ich würde vermuten, das ist eine Infektion mit Pilzen, Viren, Bakterien. Da ist ja vieles noch nicht entdeckt, aber das sieht für mich ganz stark so aus. So genau kann ich das aber auch noch nicht sagen, weil ich habe sowas noch nie gesehen, was du mir da auf dem Bild zeigst. Und da sieht man, der Wald ist immer noch voller Überraschungen. Kater aus Schleswig-Holstein, du schreibst nochmal zum Thema Jagd. Also übrigens auch hier nochmal nebenbei, ihr seid immer alle ganz, ganz höflich. Auch Kater bedankt sich für die Podcast-Folgen, das freut mich immer. Ich lese es nur nicht immer extra vor, aber ich freue mich wirklich. So, du fragst nochmal was zum Thema Wald. Du bist mal wieder von einem Jäger angemacht worden, der sein Fenster runtergekurbelt hat, als du mit deinem Hund spazieren gegangen bist, noch zur normal hellen Tageszeit. Und du hast jetzt hier wörtlich geschrieben, das ist ja schon ganz schön scheiße, dass du jetzt hier lang gehst, als wörtliche Rede, ich wiederhole es nur. Und dass du da nicht spazieren gehen solltest. Und die Frage ist, darfst du da lang gehen auf diesem öffentlichen Feld? Wie kann dir das überhaupt verbieten? Ganz klar, nein. Das ist freies Betretungsrecht. Ende aus, ganzer Kreuz und quer auch durchlatschen durch den Wald. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das will die Lobby unterbinden oder wollte es in Bezug auf das neue Bundeswaldgesetz, was ja jetzt gar nicht kommt. Aber nee, ist freies Betretungsrecht und auch zum Thema Jagd. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mal, also vielleicht kennt ihr irgendeine Juristin, einen Jurist zum Thema Jagdrecht. Ich habe das, glaube ich, schon mal gefragt hier in einer Podcast-Folge, der oder die mir das mal erklären kann. Das würde ich auch gerne mal in einer Podcast-Folge machen. Zum Thema Jagd dürfen Jägerinnen und Jäger für Treibjagden einfach ohne weitere Genehmigung große Waldgebiete absperren und damit die Bevölkerung am freien Zutrittsrecht hindern. Das weiß ich leider auch nicht, aber in deinem speziellen Fall ist es ja nur in Anführungszeichen ein Jäger, der mit seinem Auto da vorbeigefahren ist und gesagt hat, du verscheuchst das Wild. Nein, also darfst du selbstverständlich machen, da wir dir nicht untersagen. Bei solchen Fällen würde ich immer mal kurz nach den Papieren fragen. Wenn er da eine amtliche Funktion hat, muss er sich ausweisen können. Ansonsten hat er sein München zu halten, um es mal vornehm auszudrücken. André, du schlägst ein Interview mit Professor Dr. Knapp vor, Hannes Knapp. Der hat mal ein Buch zusammengeschrieben mit anderen Autoren, Der Holzweg, Wald im Widerstreit der Interessen. Das ist grundsätzlich interessant. Ich muss mal schauen, ich kenne ihn auch persönlich, habe ihn auch schon mal besucht. Das ist grundsätzlich möglicherweise ein interessanter Gesprächspartner. Da muss ich mal erstmal abtesten, was kann er dazu beitragen. Und auch das, ich weiß, das ist aus der Erinnerung, ich habe nur mal, dass ihr die Hintergründe mal wisst, müssen wir immer auch schauen, können die Leute sich einigermaßen verständlich ausdrücken, damit das nicht langweilig wird. Aber das kann ich gerne mal testen. Maggie bedankt sich auch nochmal für den Podcast und du sagst, dass die Stelle mit den kleinen grünen Inseln in der Folge, wo es um die Bakterien geht, die die Blätter am Rückzug der Nährstoff und so weiter hindern, dass du sofort an den Film Horten hört einen Huhn denken musst. Ja, cool, vielen Dank. Thomas, du hast eine Anregung zur Ausstellung, CDF-Ausstellung, keine Ahnung, was das ist, im Dresden Albertinum. Und da gibt es einen Abschnitt Bäume. Die Frage, ist das mal was für einen Podcast oder einen Waldspaziergang? Grundsätzlich immer interessant, wenn ich sowieso in einer bestimmten Gegend bin, zum extra hinfahren ist es halt sehr aufwendig. Ne? Also Dresden und Wershofen, das glaube ich viel weiter auseinander geht es in dieser Republik nicht. Vom absoluten Ost bis ans absolute Westende, das wären 2 Tage, das kriege ich zeitlich leider nicht unter. Bernd, du hast eine interessante Frage, die habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gestellt bekommen, unterwegs hier bei unseren Wanderungen. Ich habe erwähnt, dass Bäume mit den Blättern sehen können. Du hast übrigens sehen in Anführungszeichen geschrieben, nee, also da sind wirklich Augen drin. Und die ernst gemeinte Frage, ob die Bäume im Winter blind sind, weil sie keine Blätter tragen. Bernd, ja, im Prinzip schon. Ich habe am Anfang auch gedacht, das ist doch komisch, dann werfen die ihre Augen weg. Ja, da sitzen ja diese Ozellen, wie es heutzutage offiziell heißt, da drin, aber mit Sehorganen drin. Werfen die ihre Augen weg, das ist ja ein komisches Gefühl, dann sehen die ja nichts mehr. Stimmt, weil die schlafen ja dann und wenn wir schlafen, dann sehen wir auch nichts mehr. Unsere Methode ist halt Augen zumachen und weil Bäume keine Augenlider haben, die werfen die Blätter ja auch aus anderen Gründen ab, aber werfen sie halt ab und dann sehen sie ebenfalls nichts mehr. Also ein ganz normaler Vorgang, wenn man schläft. Matthias, du bedankst dich für die Folge Buchenleben, also zu dem neuen Buch von mir, aus der Sicht einer Buche geschrieben. Bedankst dich und denkst, dass das perfekt für deine Frau ist. Und, hätte ich das nicht verraten dürfen? Nein, jetzt ist es zu spät. Und dass du als Wissenschaftler, der sonst nur Fachliteratur liest, das sehr, sehr gut findest. Dankeschön. Freut mich sehr, so ein Lob. Und dann kann ich nur sagen, viel Spaß beim Lesen. Christoph, du hast mir einen Artikel zugeschickt mit der Frage, wie weit reicht das World Wide Web? Das ist eine neue Studie der Uni Göttingen, die ja Forst-Lobby-technisch nicht gerade zu meinen Highlights zählt und das untersucht worden, gibt es das World Wide Web? Und zwar, was hat man gemacht? Man hat Topfpflanzen genommen, Buche und Douglasie, also kleine, hat die ein paar Tage draußen, ich glaube sogar eingegraben und dann geschaut, gibt es da einen Austausch zwischen den Bäumen und festgestellt, nein, und schließt daraus, dass es keinen signifikanten Kohlenstofftransfer gibt zwischen den Bäumen. Da musst du sagen, hey, finde den Fehler. Also erstmal nimmt man Topfpflanzen, die haben schon mal ein beschädigtes Wurzelsystem. Man nimmt nur kleine Pflanzen, gepflanzte, und lässt die nur ein paar Tage draußen und leitet daraus bei extrem langsam arbeitenden Pilzen und langsam arbeitenden Bäumen, leitet daraus schon generelle Schlüsse ab. Da musst du sagen, das riecht für mich danach, dass man da etwas finden wollte. Dazu gibt es mittlerweile wirklich tonnenweise Studien, die einen Stofftransfer zwischen verschiedenen Pflanzen, Stoffaustausch gut belegen, auch zwischen Bäumen, auch über das Pilznetzwerk, übrigens auch draußen im Freiland getestet, bei wildwachsenden Bäumen. Und wenn man das jetzt mit Topfpflanzen macht, mit 2 verschiedenen Baumarten, die sich evolutionär gar nicht kennen, nämlich Buche und Douglasie, und das nur über wenige Tage hinweg, dann kann man sagen, ja, für Topfpflanzen, die man raussetzt, über wenige Tage beobachtet, da ist noch nicht viel zu beobachten, außer dass da Zucker von den Bäumen in die Pilze geht. Das konnte man anscheinend beobachten. Aber daraus alles andere zu schließen, kann man nicht, weil das ist eine sehr spezielle Versuchsanordnung. Und da hätte man sagen müssen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Folge nur das daraus, was man aus diesem Versuch folgern kann, nämlich dass zwischen Topfpflanzen, die ihnen rausgesetzt werden, nach wenigen Tagen kein echter Austausch stattfindet. Aber was sagt so aus über Wälder? Nicht allzu viel. Aber solche Artikel finde ich immer ganz interessant, weil mittlerweile überprüfen wir, unser Team hier in der Waldakademie, diese Artikel, den hatten wir tatsächlich auch vorher schon, sehr, sehr kritisch, um mal zu schauen, was wollen die denn überhaupt herausfinden? Ne? Und hier, das riecht fast danach, als wollte man beweisen, dass es das nicht gibt. Nur, das sind ungeeignete Mittel. Und da haben ja damals schon Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler solchen Sachen widersprochen. Also damals heißt vor ein paar Jahren, Da hieß es, glaube ich, Facts, Not Fantasy, wo sich unter anderem israelische Forschende dagegen verwahrt haben, sowas ins Reich der Fantasie zu tun, weil sie das eben genau nachweisen. Aber das haben andere auch schon nachgewiesen. Also so viel zu diesem Artikel. Sowas ploppt halt immer mal wieder auf und das notieren wir unter Kuriosität. Und dann nochmal vielleicht hinten dran. Austausch zwischen Bäumen findet ja vielfach auch direkt über die Wurzeln statt. Und das ist ja nur ein ganz winziger Teil der sozialen Interaktion. Aber irgendwie hat sich die Gegenseite in Anführungszeichen jetzt völlig in dieses Wood Wide Web festgebissen, was für uns hier, sagen wir mal, in der Waldakademie oder auch für mich persönlich eigentlich nur eine Nebenrolle spielt zu dem Thema Kommunikation, soziale Interaktion bei Bäumen. Ne? Das ist ja nur ein kleines Feld. Aber da hat man sich irgendwie festgebissen. Aber was soll's. So, wir gehen mal weiter und sehen hier von Kirsten. Die hat mir ein Foto geschickt. Da steht irgendwas mit Biotopbaum drauf, mit PEFC-Plakette. Übrigens auch sehr schön, dass man in einen Biotopbaum einen Nagel einschlägt und sagt, okay, mit einer Plakette dran. Also man beschädigt den Baum und sagt, der ist für Schutz. Mhm. Dann dürfte man das ja eigentlich schon mal erstmal gar nicht machen. Aber da geht es um Öffentlichkeitsarbeit, damit jeder sieht, hey, die haben hier was für die Natur getan. Aber für die Natur, das wisst ihr ja schon, kann man nur lassen. Jetzt ist aber das Kuriose daran, also dieses PFC-Siegel, von dem halte ich ja eh nichts, ne? Das, also meines Erachtens wird damit überhaupt kein Wald geschützt, sondern das ist eine PR-Maßnahme für Waldbesitzende. Und hat genau diesen Baum angezeichnet, damit er gefällt wird. Und du hast aber in einer späteren Mail nochmal nachgehakt, du hast es also moniert, finde ich gut, Kirsten, super, genauso muss es laufen. Und dann wurde eingeräumt, dass das ein Fehler war. Das hätte ein Praktikant gemacht. Mhm, ja, klar. Ne? Also man lässt Praktikanten auszeichnen. Man muss ja ganz klar sagen, das Auszeichnen ist die Königsdisziplin von Försterinnen und Förster, weil das damit mit nichts anderem gestaltet man den Wald so stark wie mit der Entscheidung, welche Bäume gefällt werden. Damit kann man Wälder in alle möglichen Richtungen steuern. Und wenn man sowas Praktikantinnen und Praktikanten überlässt, das ist ein Armutszeugnis sondergleichen. Muss man mal ganz klar so sagen. Dann haben wir hier keine direkte Fanmail, sondern das ist eine E-Mail von Pierre Ibisch. Der hat an einer Publikation mitgearbeitet, druckfrisch. Und zwar geht es um UNESCO-Buchenwälder, also alte Buchenwälder in Deutschland, wo man mal geschaut hat von 2017 bis 2023, was die Sommertemperatur da macht. Und auch da sieht man nochmal ganz, ganz deutlich, dass das die kühlen Inseln in einer sich aufheizenden Landschaft sind. Also alte Laubwälder, alte Buchenwälder in Deutschland sind nach wie vor die nicht Hotspots, sondern Coolspots und zeigen eben nochmal ganz deutlich, wohin die Reise gehen sollte. Also vielen Dank, Pierre. Gabi, du beschreibst die Pappelplantagen in Italien. Gerade in Norditalien und dass das diese schnellwüchsige Baumart für Pappe und Verpackungsmaterialien angebaut wird. Das ist in Deutschland übrigens auch so gewesen. Hier will die keine mehr haben. Ich weiß nicht, wie es in Italien ist. Aber du schreibst, das scheinen regelrechte Naturwüsten zu sein. Genau, genau so ist es. Das sind meistens Hybridpappeln. Das sind Landwirtschaftsbestände. Die bringen für die Landschaft nicht allzu viel. Bisschen Windruhe, klar. Und Pappeln sind vielleicht immer noch besser als Mais, aber ja, dadurch, dass es Hybridpappeln sind, bringen die für Ökosysteme nicht allzu viel und sowas sollte man auch nicht mehr machen. Stefan, du schreibst nochmal zum Thema Streuobstwiesen. Wenn man aus Streuobstwiesen Wald macht, ist die Frage, macht es Sinn, die alten Apfelbäume abzusägen und dann Waldbäume drauf zu pflanzen oder ist es nicht besser, die langsam umzubauen? Und du wirfst noch den Aspekt ein, ob es nicht sinnvoll ist, weil die Vielfalt ja da größer ist, die Streuobstwiesen sich selbst überlassen. Also, Artenvielfalt auf Streuobstwiesen, dass die höher ist als in einem natürlichen Wald, konnte noch niemand beweisen. Nichts und niemand konnte das beweisen. Man kann sagen, es gibt da mehr Offenlandarten, es gibt da mehr Offenlandvögel. Sowas kann man sagen, aber generell mehr Arten kann niemand beweisen, weil ihr wisst es schon alle, ein Großteil der Arten ja noch gar nicht entdeckt ist. Und vorher kann man die ja nicht zählen. Trotzdem sind Streuobstwiesen ja nicht der Punkt, der am dringendsten einer Änderung bedarf, sondern das ist die intensive Agrarlandschaft. Also deswegen, Menschen, die sich um Streuobstwiesen kümmern, ja, sollen sie ruhig weitermachen. Das ist eine freundliche Form der Obstgewinnung. wenn denn da Obst auch noch gewonnen wird, ne? Das kann man alles tun. Also wenn das unser Problem wäre, dann hätten wir keine mehr. Und wenn man aus Streuobstwiesen Wald werden lassen möchte, komische Ausdrucksweise, ne? Dann wäre es wirklich am besten, man überlässt es sich selber. Da wird schon Wald draus, ne? Das klappt. Also ich würde da auf gar keinen Fall irgendwas absägen. Lass doch die Streuobstwiese Streuobstwiese sein. Und in 30, 40, 50 Jahren wird da langsam Wald draus. So würde ich das machen, wenn man das überhaupt darf. Ne? Das ist ja immer die Frage, was sagt der Flächennutzungsplan dazu? Das ist ja alles sehr veramtlicht, was man da machen darf. Das ist ja grundsätzlich auch gut so, weil umgekehrt darf man aus Wald ja nicht einfach dann Bauland machen oder so. Aber grundsätzlich nicht, keine Radikalmaßnahmen, also nicht absägen und mit Waldbäumen aufforsten, sondern wenn, verwildern lassen. Das wäre doch cool. Und Jana, es kommt nochmal das Thema Windenergie im Wald auf. Auch dazu meine schon ganz oft geäußerte Meinung, die auch mit wissenschaftlichen Daten ganz gut belegt ist. Windenergie im Wald ist für den Wald schädlich. Und Wald hat ja ganz andere Wirkungen, als nur ein Kohlenstoffspeicher zu sein. Da geht es um Artenvielfalt, da geht es um Biodiversität generell, also Ökosysteme auch. Da geht es um den Kühleffekt, da geht es um den Regeneffekt. All das ramponieren Windkraftanlagen. Und ich weiß gar nicht, das hatte ich in einer der letzten Folgen schon mal gesagt. Die Chinesen, die den Reinhardswald besucht haben, die dann gesagt haben, Windkraft im Wald, sowas machen wir nicht mehr, ne? Sagte eine chinesische Delegation, finde ich so ein bisschen entlarvend, weil wir immer denken, alles Schlechte kommt aus China. Nein, da gibt es auch Sachverstand und der sagt, Windenergie im Wald geht nicht. Claudia, du stellst eine sehr interessante Frage, und zwar, ob es bei Pflanzen auch schon Mismatches gibt. Das heißt, die Pflanze blüht, aber die Insekten sind schon weg oder kommen danach erst. Also dass durch den Klimawandel, dass so Verschiebungen auftreten. Das haben wir ja bei Vögeln, beim Kuckuck zum Beispiel. Der Kuckuck, der sitzt irgendwo im südlichen Afrika und weiß nicht, wann bei uns Frühling ist, wann, ob der Frühjahr kommt oder nicht. Der kommt dann also irgendwann hier im Mai wieder reingetrudelt. Und wenn das früher losgeht hier bei uns, dann legen die heimischen Vögel schon früher los. Und wenn die Küken in den Nestern schon so groß sind, dann hat der Kuckuck, wenn er noch ein Ei dazulegt, natürlich keine Chance mehr, weil das fällt dann auf, ne? Also er lebt ja davon, dass er anderen die Eier unterschiebt und das schlüpfende Küken, Kuckucksküken, dann entweder die Eier oder auch die kleinen Küken der Wirtsvögel aus dem Nest wirft, sodass er dann alleine groß gefüttert wird. Aber das geht natürlich nur, wenn die kleinen Küken eben noch klein sind und nicht schon groß. Also beim Kuckuck gibt es sowas. Bei Blütenpflanzen weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht. Ist aber eine gute Frage, weil wenn, also bei unseren heimischen Pflanzen ist es ja in der Regel so, wenn der Winter mild ist, dann fangen die teilweise auch früher an, aber dann fangen auch die Insekten früher an. Ne? Dann kommen die früher aus ihrem Winterschlaf. Die Bienen zum Beispiel fliegen auch früher los. Die machen ja keinen Winterschlaf, aber die fliegen dann oft schon früher. Das ist alles temperaturabhängig bei denen. Also da haben wir, also es mag alles sein, ne? Da bin ich viel zu wenig drin im Thema Insekten. Habe ich aber noch nichts davon gehört, mag es aber durchaus geben. Das kann ich auch mal auf dem Schirm halten. Und die meisten Waldbäume zum Beispiel, die blühen ja so, dass sie sich vom Wind bestäuben lassen. Da wäre das dann erst recht egal, ne? Also ich glaube, das ist eher ein Problem mit Tieren, die ziehen, die wandern. Was es übrigens bei Insekten ja durchaus gibt, ne? Beim Taubenschwänzchen zum Beispiel, ne? Das ist ein Schmetterling, der dann aus Südeuropa zum Beispiel hier angeflattert kommt. Da kann es so Dinge geben, ne? Aber hier bei uns in der, ich sag mal, bei den heimischen Arten, da ist es bis auf Zugvögel, die sehr weit wegziehen, dürfte es eigentlich nicht allzu schwierig sein, habe ich zumindest noch nichts von gehört. Phil, du sprichst ein Thema an, was man häufig auch in der Praxis sieht, nämlich, dass man sagt, so viel aus Holz zu machen, ist gar nicht nachhaltig. Wie sieht's denn mit Bambus aus? Ja, also Bambus wächst halt irre schnell, ne, wächst wirklich sehr, sehr schnell. Es ist halt immer die Frage, wie wird der angebaut? Wird der in Plantagen angebaut? Wie ist der Umwelteffekt bei Bambus? Und das sind wir beim Thema. Wegwerfsachen aus was auch immer sind einfach nicht mehr tragbar. Also auch ein Besteck aus Bambus. Ist egal, ob aus Plastik oder Bambus, wenn es weggeschmissen wird, hat es einen Umwelteffekt. Der ist natürlich bei Plastik größer vielleicht als bei Bambus, aber auch da, wenn es Plantagen sind, wird der gespritzt, muss transportiert werden und so weiter. Bei längerlebigen Objekten, also man sieht das ja oft im Küchenbereich als Schneidebretter oder so, da würde ich das wie Holz werten. Und wenn das nicht aus Raubbau stammt, dann ist das okay. Ne? Also dann ist auch Bambus okay. Ich finde Bambus im Übrigen auch schön, also von der Optik her. Und da müsste man halt wissen, wo kommt der her. Das ist bei Bambus aufgrund der Entfernung natürlich noch viel schwerer zu beurteilen als bei heimischen Hölzern. Aber auch bei heimischen Hölzern ist die Bilanz ja verheerend, wie ihr alle schon wisst, wenn ihr das hier öfter hört. Und lange Rede, kurzer Sinn. Also Wegwerfdinge, egal aus was, finde ich nicht in Ordnung. Und langlebige Produkte aus Naturgütern sind grundsätzlich, das ist ja der viel, viel kleinere Teil von dem, was wir verwenden an Holz, ne, aus was auch immer. Das finde ich nach wie vor in Ordnung. Dieter, du greifst das nochmal auf. Ich hatte das mal wegen einer Talkshow gesagt. Ich hätte mal etwas vorsichtig über einen Kollegen gesprochen. Das war der Erwin Thoma, der es mal in der Talkshow geäußert hat, dass Harvester weniger Bodenschäden machen als Pferd. Ne? Also das ist natürlich wirklich Quatsch. Also dazu gibt es ja Studien. Und der Punkt ist, den du nochmal wissen wolltest, ein kleiner Pferdehuf übt einen sehr großen Druck auf den Boden aus. Ja. Und übrigens, ja, also übt einen großen Druck auf den Boden aus, pro Quadratzentimeter, sicher höher als bei einem Harvester, mit seinen breiten Reifen, diese Erntemaschinen. Aber der Punkt ist halt die Vibration. Und die erzeugt bis in größere Tiefen im Boden Verdichtungsschäden. Man kann das tatsächlich empirisch widerlegen, also aus Erfahrung. Denn wir hatten ja früher hier große Pflanzenfresser. Sagen wir mal Auerochse, Tapan, also das Wildpferd, oder auch Wollnashörner, Waldelefanten. Ja, das ist alles hier rumgelaufen. Und diese Tiere haben sicher jeden Quadratmeter mehrfach betreten. Übrigens auch Hirsche haben einen höheren Druck pro Quadratzentimeter als ein Rückgepferd. Ein Rückgepferd hat riesige Hufe, wiegt bis zu einer Tonne. So ein Hirsch hat einen viel, viel kleineren Huf. Der ist vielleicht ein Fünftel oder vielleicht nur ein Sechstel oder noch vielleicht auch nur ein Zehntel so groß wie von einem großen Rückgepferd. Also die haben ja echt Riesentreter. Und der Druck pro Quadratzentimeter, naja, also sagen wir einfach ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt, ist mindestens so hoch wie bei einem Rückgepferd von einem ausgewachsenen Hirsch. Und auch die sind schon überall mal drüber gelatscht und das lässt sich im Boden nicht feststellen. Also offensichtlich sind das oberflächliche Verdichtungen, die sich durch Frosthebung, durch Aktivitäten im Humus wieder lockern. In größeren Tiefen gibt es da keine feststellbaren Schäden. Das weiß man eben aus der Historie. Und seit es Maschinen gibt, kann man in tieferen Schichten unter den Fahrspuren feststellen, dass Böden vergrauen. Also das machen die ganz typischerweise unter Sauerstoffmangel. Dann werden die so grau mit so rostigen Flecken. Das passiert bei Pferdeeinsatz nicht. Ne? Und deswegen kann man ganz klar sagen, Pferdeeinsatz ist immer besser für den Boden als ein Harvestereinsatz. Benedikt, du hast ein schönes Foto geschickt mit Eichen, deren Äste, also dicken Kronenäste, die so waagrecht abstehen, mit so einem hellgelb-grünen Moos bewachsen sind, und stellst die Frage, ob die gut für den Baum sind. Ja, also Moose sind insgesamt gut für den Wald. Die erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Also man macht ja mittlerweile so Mooswände in Städten, um die Luft zu reinigen, um die Luft zu befeuchten, was übrigens ganz grauenhaft ist. A, haben die praktisch keine Wirkung. Also da müsste man ja Quadratkilometer Moos haben, damit das eine vernünftige Wirkung erzielt. So ein einzelner Mooskasten, also das ist ein Witz. Und davon abgesehen sind das Lebewesen. Und Moose werden häufig, ich hätte beinahe gesagt, aus Wildfängen zusammengestellt. Ja, aber so ähnlich ist es wie bei Tieren, aus Wildsammlungen. Da ist es oft fragwürdig, ob das überhaupt legal ist. Und hier im Wald, da sind sie eben natürlich ein Ökosystem und haben genau dieselbe Wirkung, nur in viel, viel größeren Mengen. Also für den Wald ist es cool, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die kühlen nämlich auch mit. Und von der Farbe her, das ist eine ganz normale Farbe, was ich auf dem Bild sehe, haben wir hier auch bei ganz vielen Eichen. Was das für Moose sind, kann ich dir auf dem Foto nicht sagen. Das könnte unsere Expertin Dorothee Killmann von Uni Koblenz, die auch hier mitarbeitet an der Waldakademie, die ist Expertin in sowas, ich nicht. Ich weiß nur, Moose sind ganz wichtig. Aber vielleicht der kleine Sidekick, es gibt, so alte Bäume haben wir ja gar nicht bei uns, in Nordamerika, in Kanada gibt es Moose, die wachsen auf Fichten, allerdings erst, wenn die über 500 Jahre alt sind. Und dann bilden sich darin bestimmte Blaualgen, die wiederum Stickstoff erzeugen, der mit dem Regen ausgewaschen wird und dann vom Baum aufgenommen werden kann. Und dadurch kann der Baum dann besser wachsen. Allerdings muss er halt erst 500 Jahre alt werden, bevor er diesen kleinen Schub bekommt. Aber auch da, also spielen Moose, Flechten und so weiter eine ganz, ganz große Rolle im Waldökosystem. Also es ist immer ein gutes Zeichen. Ira, du schreibst eine bewegende E-Mail. Da geht es um, du lebst am Rand des Bergischen Landes und schreibst, wie dann die Fichtenplantagen vertrocknen, verschwinden und dann aber leider auch viele Laubbäume, die kahle Spitzen hatten, dicke Äste verlieren oder gefällt werden müssen. Also vielleicht ist man nebenbei, kein Baum muss gefällt werden, außer an Landstraßen oder Wohnbebauung oder so. Aber im Wald selber muss man nicht Bäume fällen, die ramponiert sind. Ne? Also wenn das die Medizin ist, dass man Kranken hilft, indem man sie umbringt. Und das macht man leider draußen überall, hast du schon richtig beobachtet. Das ist eben ganz furchtbar. Und je mehr man das macht, desto schwächer werden die angrenzenden Waldgebiete, weil die Kahlschlagsfläche sich aufheizt. Das übrigens, da hat es jetzt neulich mal so einen Report gegeben über aufheizende Landschaften global. Ein Großteil der Landschaften heizt sich auf, unter anderem und ganz stark auch wegen Entwaldung. Und das ist ja eine Entwaldung. Auch wenn die offiziell noch Wald sind, diese Flächen, ist der Wald weg und die heizen sich auf. Das ist gar nicht gut. Und du schreibst auch, dass diese Fläche sich selber wieder bewaldet hat mit Brombeeren, kleinen Birken und so weiter. Alles ganz wunderbar. Und dann kam wieder eine Firma und hat wieder alles platt gemulcht und platt gefahren und durch die Landschaft gewalzt. Und das Ganze wurde wieder bepflanzt und so weiter und so weiter. Also du schreibst Zustände, die leider überall anzutreffen sind. Übrigens, das ist wirklich furchtbar, dass das in Mode gekommen ist, Flächen zu mulchen. Also wirklich wie in der Landwirtschaft, dass, als ob man Radieschenbeete machen wollte. Und alles, was von selber gekommen ist, wird dann kaputt gemacht und man nimmt Pflanzen aus der Baumschule und verkauft das Ganze dann als Beitrag zum Klimaschutz. Also was da gerade passiert, ist Greenwashing vom Feinsten und das sollte man wirklich ablehnen. Und Ira, ich verspreche dir, wir legen da immer wieder den Finger in die Wunde und da tut sich was. Dazu vielleicht in der Jahresabschlussfolge mit Pierre Ibisch, mit dem werde ich das mal besprechen, zu dem Thema CSRD. Corporate Responsibility Directive. Ich nuschel deswegen so, damit keiner weiß, dass ich nicht weiß, was das eigentlich genau ist. Das werde ich mit Pierre mal besprechen. Da geht es also im Kern darum, dass die Unternehmen, die größeren Unternehmen, ich glaube die größten 50.000 in der EU, ab nächstem Jahr einen gewissen Prozentsatz in ihren Bilanzen für positive Dinge für die Umwelt haben müssen. Und wir werden alles, wir, damit meine ich uns alle, also auch euch, alles in unserer Macht Stehende tun, dass da nicht solche Mogelaktionen gewertet werden. Ne? Also dass das qualitätsvolle Sachen sind und nicht so ein Fuschkram. Also dass die Leute, die mit Wald böse umgehen, hinten runterfallen. Ne? Also das sollte nicht so sein. Frank, du hast mir schon oft geschrieben und tolle Sachen geschickt. Da geht es nochmal um Verkehrssicherungspflicht. Du hast, also das ist eine lange E-Mail, die jetzt für uns intern auch, also hier für die Waldakademie nochmal ganz interessant ist. Da geht es um Urteile, da geht es um Gutachten zur Verkehrssicherung, also um umstürzende Bäume, die Menschen schädigen können und ganz, ganz viele interessante Aspekte. Unter anderem einer, den finde ich auch mal interessant, dass es nicht nur erfolgte Verurteilung von Baumkontrolleuren und Förstern sind, die Angst machen, sondern sogar Freisprüche. Das ist allein die Tatsache, dass man bei Personenschäden überhaupt, also durch Personenschäden durch Bäume, überhaupt vor Gericht gestellt werden kann, dass das zu Handlungen führt, wo halt radikal alles Mögliche abgeholzt wird, um ja sich überhaupt nicht auch nur ansatzweise angreifbar zu machen. Finde ich gut, dass du nochmal darauf hinweist. Ja, das ist so. Ne? Also Baumkontrolleurinnen und Kontrolleure, die nicht viel Ahnung vom Geschäft haben, die lassen dann eben im Zweifelsfall einfach alles absägen. Ne? Und wenn man einen Hintern in der Hose hat und viel Ahnung von Bäumen, dann kann man sich eben auch mit einem guten Gutachten, einer guten Kontrolle trauen und zu sagen, nein, der bleibt stehen, auch im Siedlungsbereich, auch im Straßenbereich, weil er eben standsicher sind. Also vielen, vielen Dank für deinen Hinweis. Übrigens schreibst du auch nochmal, dass du es keinem Baumpfleger und keinem Förster vorwirfst, wenn die aus Angst handeln. Ja, ich verstehe das. Aber du schreibst auch, das ist irrational im Gegensatz zur Angst vor Bäumen. Ne? Denn die Angst vor Bäumen ist irrational. Denn das ist wahrscheinlicher, es im Lotto zu gewinnen, als von einem Baum erschlagen zu werden. Das kann ich bestätigen, weil statistisch ist das praktisch gar nicht fassbar. So klein ist die Zahl der Personen, die durch umkippende Bäume überhaupt nur verletzt werden. Die häufigste Todesart durch Bäume ist, wenn man mit dem Auto dagegen fährt. Dazu gibt es Statistiken, aber das ist natürlich damit nicht gemeint. Rico, du schreibst nochmal zu einer Podcast-Folge, wo ich geschrieben hatte, da geht es, glaube ich, um konventionelle Forstwirte, mit denen man sich mal austauscht und so weiter. Das mache ich wirklich recht häufig, also mehrfach im Jahr. Nur, also dass man da auch in Diskurs geht, aber sich öffentlich mit solchen Leuten zu streiten, macht nicht allzu viel Sinn. Also wir haben das auch auf den Waldgipfeln übrigens getan. Das kannst du auf YouTube nachschauen. Also das scheue ich gar nicht. Aber es ist wirklich vertane Zeit mittlerweile, muss ich sagen. Trotzdem halte ich dagegen. Also musst du keine Sorge machen, Rico, weil du das mich nochmal ermunterst, da nicht nachzulassen. Nein, das mache ich nicht. Aber allzu viel Zeit da rein zu verschwenden, das lohnt sich für mich nicht. Also das ist wirklich verlorene Lebenszeit. Man kann Aussagen aus der, das haben wir übrigens vorher zum Thema Schwarzwald auch gehabt mit dem baden-württembergischen Landwirtschaftsminister. Da halte ich schon dagegen. Keine Sorge. Also man muss da auch einen Gegenpunkt setzen. Das mache ich auch auf Social Media, also auf Instagram oder auf Twitter oder keine Ahnung. Aber jetzt für eine Podcast-Folge, da ist mir die Zeit einfach zu schade. Die verbringe ich lieber mit euch und mit Menschen, die wirklich einen Mehrwert liefern können. Da haben wir ja schon einige gehabt. Und dazu rechne ich die konventionelle Forstbranche nicht. Kerstin, du schreibst das nochmal zum Thema Wind. Räder im Wald, also auch nochmal in Kurzform. Nein, mag ich nicht. Windräder gut, aber Industrie, Autobahn, intensive Agrarlandschaft, aber nicht in den Wald. Und Oliver, du schreibst auch nochmal zu Erwin Thoma und sagst, der hat sich mit Ken Jebsen verabredet, auf der russischen Halbinsel, russischen sage ich schon, auf der annektierten Halbinsel Krim und hat da Werbung für Holzhäuser gemacht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen, aber er hätte ausgesagt, schreibst du, dass die deutschen Wälder in sehr gutem Zustand sind und Urwälder ein ökologisches Desaster wären, denn wenn man das Holz liegen lässt, wird mehr CO2 freigesetzt, sagt Thoma. Also wenn er das wirklich gesagt hat, dann hat er leider keine Ahnung von unserem heimischen Ökosystem, weil da ist es natürlich genau andersrum. Also die Bundeswaldagentur bestätigt das ja gerade, dass Wälder durch Nutzung zu einer CO2-Quelle werden, während, dazu gibt es große Studien, wenn man sie in Ruhe lässt, sind es CO2-Senken, auch heute noch. Und wenn er etwas anderes behauptet, ist das eine Meinung, aber kein Fakt. Das kann man dazu sagen. Und Florian, du fragst nochmal nach Jan Haft. Also Jan Haft, der hat ja in meinem Kinofilm auch einen Teil gedreht. Guter Dokumentarfilmer. Von Wald hat er meiner Meinung nach nicht allzu viel Ahnung. Das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal. Er vertritt ja diese Megaherbivoren-Theorie, also dass wir früher hier eine Savanne gehabt hätten. Das ist forschungstechnisch gut belegt, dass das nicht so war. Ich habe neulich mal sein Buch so ein bisschen durchgeblättert, sein aktuelles. Und da hat er diese Studie zum Beispiel der Uni Mainz nicht aufgegriffen oder ich habe sie nicht gefunden beim Durchlesen, die das gut widerlegt. Aber trotzdem, er möchte, dass mehr Weidevieh im Wald steht und solche Sachen. Man sagt, ich reagiere mittlerweile ein bisschen allergisch auf solche Meldungen, weil das hatten wir ja alles schon mal vor Jahrhunderten. Aus gutem Grund ist das verboten worden. Das darf man nicht mehr, weil das Wälder kaputt macht. Monika, du regst an, mal eine ganze Folge über die Sinneswahrnehmung der Bäume oder Pflanzen zu machen. Habe ich grundsätzlich schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Aber ihr vielleicht auch nicht. Und vielleicht soll ich das wirklich mal zusammenfassen. Ich finde die Anregung eigentlich ganz nett. Also, dass wir wirklich mal von sehen, riechen, hören, schmecken, was haben wir denn noch alles, fällt mir jetzt gar nicht alles ein, das mal zusammenstellt, was Pflanzen eigentlich alles können. Vielleicht können wir es mal gegenüberstellen. Was können wir, was können Pflanzen, wo ist das entsprechende Pendant? Klingt ganz gut, werde ich auch mal behalten. Ihr seht schon, ich kriege hier laufend Anregungen. Ich hoffe, mein Leben reicht dazu aus, die Anregungen alle aufzunehmen. Aber sowas macht mir natürlich total Spaß. Also auch da, Monika, vielen Dank für die Anregung. So, Harry, letzte E-Mail des Jahres. Du hast auch nochmal das Thema Jan Haft aufgegriffen. Das hat euch anscheinend echt beschäftigt, das Thema CO2. Abgabe von Landschaften. Dazu haben wir übrigens eine Folge. Also wenn ihr es nochmal hören möchtet, mit dem Herrn Grünwald von der TU Dresden, der die atmenden Landschaften misst und was ganz Genaues dazu sagen kann, was Grünland-Wiesen für eine CO2-Bilanz haben und Wald und auch Acker. Da gibt es auch eindeutige Aussagen, gibt es gute Messungen dazu. Also alle, die das interessiert, wenn ihr die Aussagen von Jan Haft mal abgleichen wollt mit dem, was draußen tatsächlich passiert, könntet ihr zum Beispiel mal in diese Folge reinhören. Da bin ich mittlerweile froh, dass wir schon so viel Expertise in den Podcast-Folgen haben, dass ihr das im Prinzip selber widerlegen könnt. Ja, damit ist die Post durch, damit ist das Jahr vorbei. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Also ihr habt alle, die ihr zuhört, alle, die ihr schreibt, alle, die ihr die Bewertungen auf Spotify und Apple, die lese ich mir wirklich ab und zu durch und freue mich immer, wenn wieder was dazugekommen ist. Oder wenn ihr die einfach nur so bewertet, die Podcasts, das hilft, dass die auch nach oben kommen. Also wirklich, ihr wisst ja, Internet ist Algorithmus und das hilft, die Folgen zu pushen. Und dann werden sie halt mehr gehört und das gewinnt mehr Einfluss. Und auch so kann man Waldschutz betreiben. Durch ein Like, durch ein Rating, durch Kommentare. Also da bin ich wirklich ganz, ganz dankbar. Und vor allem auch durchs Zuhören. Also wenn ihr zuhört, das wird gezählt und das verleiht dem Podcast Gewicht. Und das ist für mich wirklich der schönste Lohn, dass wir dadurch gemeinsam, das sind kleine Schritte, Jane Goodall hat das bei der Veranstaltung gesagt, die wir zusammen gemacht haben, viele, viele kleine Schritte lösen was Großes aus. Und da würde man denken, hey, also ein Podcast zu hören ist ja wirklich ein sehr, sehr winziger Schritt. Naja, aber das ist hoffentlich Freude, hoffentlich sinnvoll gestaltete Lebenszeit und gleichzeitig tut sich damit was. Das ist doch eigentlich unfassbar. Also ich habe ja das große Privileg, dass ich die komprimierten Ergebnisse sehe. Also nicht nur im Sinne vom Ranking oder so, sondern was passiert denn damit? Was hat das für eine Wirkung? Was hat das auch politisch für eine Wirkung? Und der Zug da draußen setzt sich in Bewegung. Ne? Und da zählt ihr alle mit. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dieses Jahr so treu dabei wart. Ich verspreche euch, auch ich bleibe dabei. Wir machen jetzt übrigens erstmal 2 Wochen Pause, weil das Team, also auch bei RTL, bei denen ich mich ganz, ganz herzlich bedanken möchte, also wir stehen da in sehr intensivem Austausch, die haben es mir möglich gemacht, dass ich das alles sehr entspannt machen kann. Also Tobias bereitet das ja vor, hier unser Sohn bei der Waldakademie, der für den Podcast mitzeichnet. Und ich selber sitze dann hier ganz entspannt in meinem Forsthausbüro, quatsche mit euch. Also es fühlt sich wirklich so an, als ob ihr mir gegenüber sitzt. Ich weiß nicht, wie es euch umgekehrt geht. Ob sich das so anfühlt, als ob ich mit bei euch am Tisch oder an der Küchentheke oder wo ihr gerade seid, mit dabei bin. Umgekehrt fühlt sich das für mich tatsächlich so an. Und als ob ich jetzt zu euch spreche und wir in einer gemütlichen Runde zusammensitzen. Also ich sehe jetzt nicht 10.000 Leute oder so vor mir, aber ich sehe einfach einen lieben Personenkreis. Und das macht mir eben möglich, das ganze Team, also mit Tobias, aber eben auch und vor allem RTL im Hintergrund, die das schneiden und redaktionell bearbeiten und mit Vorschlägen kommen und Interviewpartnerinnen und Partner organisieren und. Auch dahin nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Die werden das dann hoffentlich hören, wenn sie diese Folge schneiden. Das passiert jetzt ganz bald, damit ihr die auch ganz bald hören könnt. Und ich wünsche euch frohe Festtage, einen guten Rutsch, den ihr dann, je nachdem, wann ihr die Folge hört, schon gehabt habt. Und wir hören uns dann wieder mit den neuen Folgen. Wir starten mit Pierre Ebisch, Jahresrückblick. Und dann geht's munter weiter. Wir haben schon eine Reihe von spannenden Gästen kontaktiert. Also das ist sichergestellt, dass es super spannend weitergeht. Aber jetzt fallen wir alle mal in den kollektiven Winterschlaf. Ihr wisst ja, man braucht ungefähr 1 Stunde mehr Schlaf. Man setzt auch ein bisschen Speck an. Seid gnädig mit euch, wenn ihr mal 1, 2, 3 Kilo mehr wiegt jetzt über den Winter. Das ist normal. Ne? Wir sind schließlich Säugetiere, die sich völlig normal verhalten. Und dann schaut mal im Frühjahr wieder, wenn man mehr raus kann, dass die Funde, wenn ihr mögt, auch wieder ein bisschen purzelt. Ne? Aber im Moment entspannt euch, genießt die schöne Zeit, die dunkle Jahreszeit, so wie es sich gehört, mit einem Gang zurückgeschaltet. Und dann hören wir uns in aller Frische in 2025 wieder. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.